Er gewann in seiner Karriere 3 olympische Goldmedaillen, 2 Weltmeistertitel sowie in der Saison 1994-95 den Gesamtweltcup. Mit 50 Weltcupsiegen, die er Ende der 80er und in den 90er Jahren errang, ist er nach Ingemars, Denmark, Marcel Hirscher und Hermann Mayer der vierterfolgreichste Skirennläufer der Geschichte.
Salat ist 3. Sag nochmal 3.
3.
Super. Mein Sieg. Apropos 3. Dritte Folge in diesem schönen Jahr. Dritter Sportler. Dritter Held, der sich gewaschen hat. Und zum 76. Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es so, dass er an meiner Seite ist. Euer Saubermann, der Christian, mein Freund.
Hallo Oliver, freut mich, dass wir wieder mal gemeinsam da einen Podcast aufnehmen.
Ja, ja, sehr. Dann würde ich sagen, werfen wir uns gleich mal ins Geschehen. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und deine Gefühle zu einem der Olympiahelden schlechthin. Tomba la Bomba.
Meine Gefühle zu Alberto Tomba. In erster Linie möchte ich mich bei dir bedanken, lieber Oliver, dass du mir Alberto Tomba einfach wieder mal ein bisschen ins Gehirn reingehämmert hast, weil er, muss ich zugeben, ein bisschen verschwunden ist. Für mich habe schon sehr lange nicht mehr an ihn gedacht. Das hat sich jetzt geändert während der Vorbereitung und mir ist er sofort wieder aufgefallen, als ich Videos gesehen habe auf YouTube. Warum? Ich glaube nicht nur mich, sondern viele, viele andere Menschen in den 80er und 90er Jahren so fasziniert hat. Er hat einfach Charisma und eine gewisse Leichtigkeit und da verzeiht es mir, das so zu sagen, diese typische stereotype italienische Männlichkeit, die uns Österreichern oder wahrscheinlich auch Deutschen oder überhaupt nicht Südeuropäern, einfach immer so ein Gefühl der Exotik gibt. Und das war sehr, sehr ansprechend. Ja. Haben natürlich als Kind verfolgt und war ja ein Seriensieger, an den ist man nicht vorbeikommen, wenn man Skifahren schaut. Ja, ob ich ihm damals die Daumen gedrückt habe, schenk mir bitte noch den einen Satz, Olli. Ob ich ihm damals die Daumen gedrückt habe, kann ich da allerdings nimmer sagen. Ich glaube, ich war trotzdem, so wie du jetzt, damals auf der Seite der Österreicher hauptsächlich und habe andere Nationen, vielleicht die Schweden noch, aber sonst keine Nationen wirklich zugelassen. Ja, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Olli, wie geht's dir damit?
Es war irgendwie so eine Zeit, zumindest habe ich das so in Erinnerung, wo jetzt aus österreichischer Sicht nicht so ein dominanter alpiner Skisportler am Start war. Und von daher war der Tomba irgendwie, ist es einem leichter gefallen, auch den Tomba irgendwie cool zu finden. Weil wenn er jetzt da irgendwie sich die ganze Zeit mit wem von uns gematcht hätte, dann hätte man wahrscheinlich mehr gehasst. Also ich habe ihn super gefunden. Es war schon auch ein Held, natürlich in einer Zeit, wo man auch ausländische Sportler mehr noch gleichgesetzt hat. Wir haben ja beim Bobbele, haben wir auch schon drüber geredet, beim Bäcker Boris, der hat mir schon damals auch sehr taugt, muss ich sagen, zum Beispiel, wo er auch kein Österreicher war. Da gibt es ein paar Beispiele, Andrew Agassi zum Beispiel oder so. Und von daher, ja, ist ein Held für mich.
Wobei, da muss ich sagen, da ist ein gewisser, also für mich zumindest ein Unterschied zu machen. Du musst da trennen zwischen dem Skisport, zwischen dem alpinen Skisport und den anderen Sportarten. Weißt, Österreich für mich ein Land, die ja nur im Skisport erfolgreich sein können, ja, mit ein paar Ausnahmen. Im Tennis war ja das ganz eine andere Grundlage. Weißt, im Tennis war nicht so viel da, was wir damals gewinnen
hätten. Außer Nummer 1, aber sonst nichts, das stimmt schon. Ja,
ja, eine Nummer 1.
Ja.
In, weiß nicht, 140 Jahren. Open Area oder so.
Naja, sowas. Aber ich habe ja vom Becker geredet und das war genau in dieser Zeit, ne? Deswegen.
Ja, Becker war ja viel früher da als Muster.
Du warst da früher da als ich.
Mhm. Ich bin in unserer Beziehung der Boris Becker, du der Thomas Muster.
Naja, auf jeden Fall, Tamba war natürlich wie, ja, exzentrisch, muss man so sagen. Und das hat ihn ja auch ausgemacht. Also ein Party-Tiger. Und da werden wir dann im Laufe des Podcasts auch ein bisschen genauer darauf eingehen. Er war auf jeden Fall ein Stadinger, wie wir sagen, was ihm vielleicht eben auch unterschieden hat von seiner Mentalität her gegenüber den Bergleuten, dem Bergvolk, das was sonst so auf der alpinen Piste herumfährt. Da hat er natürlich diesen Flair, diesen Stadtflair, diesen Großstadtflair sogar, weil seine Eltern, das kann ich glaube ich auch schon verraten, haben einmal in Bologna Amore gemacht. Großstadtflair von Bologna hat er mitgenommen in den Skizirkel, Zirkus. Ja? Mhm. Ja, ein paar so Punkte, bevor wir uns dann in sein Leben hineinschmeißen, habe ich noch aufgeschrieben. Witzig, Christian, der Tamba, der war Kieberer, wie wir in Österreich sagen. Also Polizist Carabinieri. Was sagst du dazu? Ist das lustig für dich?
Nein.
Nein.
Soll es lustig sein? Ist es für dich witzig? Weil, hey, wenn es für dich witzig ist, dann passt das für mich. Nein, warum ist das witzig?
Na, weiß nicht. Das hätte man nicht so vorstellen können. Also, natürlich auch im Zuge einer Sportfördergruppe. Aber nicht beim Heer, sondern bei den Carabinieri. Und sein Dienstgrad, Christian, war Hauptfeldwebel. Hauptfeldwebel Tamba.
So habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass die Italiener die Dienstgrade auch so angeben.
Naja, vielleicht ist es eingedeutscht. Genau. Aber er hat die Carabinieri dann 1996 freiwillig verlassen, um disziplinarischen Maßnahmen vorzubeugen. Naja, ungebührliches Verhalten hat er an den Tag gelegt. Naja. Und kannst du dich nur daran erinnern, der Tamba, der war ja im Riesenslalom und im Slalom erfolgreich. Nicht erfolgreich, weil er nicht angetreten ist, war er in den Speed-Disziplinen. Mhm. Und kannst du dich da noch erinnern, warum er nicht angetreten ist bei den Speed-Disziplinen? Was war der Grund?
Nein, natürlich, aber es war damals ja gar nicht so unüblich. Eigentlich heutzutage auch noch, dass jetzt die Techniker nicht in den Speed-Bewerben antreten. Das ist erst in den letzten 15 Jahren so ein bisschen populärer geworden, jetzt wo man auf den Gesamt-Weltcup hinarbeitende Marcel Hirscher, der nur ein paar Super-Gs oder ich glaube ein paar Abfahrten ist auch gefahren, mitgenommen hat. Warum er allerdings das nie probiert hat, Alberto Tamba, ist aus dem Grund, dass er das ja schiebt auf seine Mutter. Ich sage es, wie es ist. Er meint, er hat Rücksicht genommen auf seine Mutter, die sich sonst so große Sorgen um die Sicherheit ihres so lieben Sohnes gemacht hätte. Und ich glaube, da wird jede Mutter jetzt eine Träne aus dem Auge drücken und nicken und das verstehen. Und selbst ihr als Vater kann das verstehen.
Ja.
Und nachvollziehen.
Ja, ja. Eine Träne vergießen. Selbstverständlich. Ja.
Aber erst am Ende dann, wenn wir abgedreht haben und ich meine Ruhe habe, da werde ich mich in ein stilles Kämmerchen zurückziehen und daran denken.
Der Held der Woche.
Starten wir einfach einmal rein in sein Leben, Olli. Alberto Tamba wurde am 19. Dezember 1966 in, wie du schon gesagt hast, Bologna geboren. Ich selbst war schon einmal in Bologna, weil ich habe umsteigen müssen mit dem Zug. Ich bin als ganz junger Chrissy einmal in den Süden Italiens gefahren mit dem Zug, ganz alleine, und musste umsteigen in Bologna. Und beim Zurückfahren, ja, Richtung Österreich, hat mich da in diesem Liegewagen ein junger Italiener angesprochen, Student, glaube ich, oder Schüler, weiß ich jetzt nicht mehr, ein paar Jahre älter als ich, der in Bologna ausgestiegen ist. Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier im Podcast schon einmal erzählt habe, aber der hat mit mir dann ist so ein bisschen durch die Stadt gefahren und gegangen, während ich auf meinen Anschlusszug gewartet habe.
Sehr nett.
Und der, ja, wahrscheinlich habe ich schon einmal erzählt, aber jetzt ist trotzdem nochmal.
Niemals.
Er hat gesagt, dass Bologna, das B Ja, so Bologna ist sehr bekannt für Frauen mit großen Oberweiten.
Tatsächlich.
Ja, und das hat sie für mich eingebrannt. Also immer wenn ich an Bologna denke, denke ich an Frauen mit großen Oberweiten.
Hier gibt es Schlimmeres, oder?
Absolut, ja.
Lieber
Ja.
Christian, interessant ist auch, dass sein Vater Franco von dessen Vater wiederum, also vom Alberto, seinem Opa, ein Herrenmodegeschäft erst so richtig ausgebaut hat und zu einem florierenden Textilunternehmen. Ja, was kann man statt ausbauen nur sagen? Gemacht hat.
Aufbauen, gemacht.
Um. Ja, auf jeden Fall ist die Familie Tomba durchaus wohlhabend gewesen. Und sie haben.
Ja, sie in einem Anwesen gewohnt, in einem Vorort von Bologna, in San Lazzaro di Savenna.
Richtig, ganz genau. Und sie haben auch ein
Aber sie haben nicht
Ferienhaus
nur.
besessen. Ein Ferienhaus
Ganz genau.
besessen, richtig, Christian, du wolltest genau das gerade sagen. Ich habe
Ja, klar.
diese Worte, die aus deinem Mund gekommen sind, mir geschnappt und in meinen hineingetan. Und jetzt kommen wir uns
Ja,
aus
aber
meinem.
zu Recht, weil es ist ja nicht unwichtig, wo dieses Ferienhaus war, Olli.
Richtig, ganz
Das ist
genau.
ja für die spätere Karriere einfach total wesentlich. Bitte, Olli, wo
Ja,
war denn das?
richtig, Christian, und du bist ja auch ein großer Fan von Orten. Und kennst dich auch sehr gut aus, vor allem in Amerika, in den Skigebieten Amerikas, Nordamerikas,
Ja.
Südamerika gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel. Wobei, ja, in den Anden und so,
Wir
sicher.
kennen es
Und
nicht, aber ja.
Argentinien, ja, war ein Riesenbläschen, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall bist du da sehr affin. Und deswegen kennst du wahrscheinlich auch Cortina d'Ampezzo.
Natürlich.
Wie deine Westentasche.
Ja, so gut. Auch wieder nicht, aber natürlich ist es mir ein Begriff und ich glaube ja jeden anderen Skifan auch. Wann ist denn der Alberto in den Europacup gestartet, Oliver?
In den Europacup ist er 1983 gestartet. Da hat er seine ersten Junioren-Weltmeisterschaften dann auch bald bestritten und zwar ein paar Monate später. Da war es allerdings dann schon 1984 und da ist er Vierter im Riesenslalom geworden. Und im selben Jahr hat er auch für Schlagzeilen gesorgt, weil er hat in einem nächtlichen Showrennen in Mailand sämtliche Konkurrenten düpiert, möchte ich fast sagen. Also das war wirklich sensationell, was dieser junge Alberto da auf die Piste gezaubert hat. Ja, und dann?
Parallelo di Natale. Parallelslalom.
Genau. Und ich habe so ein Showrennen mal gesehen, ja, als junger Bub. Da hat der
Ja,
Pirmin Zurbriggen gewonnen.
mittlerweile ist es doch Standard, so Parallelslalom
Ja, das
zu
stimmt.
fahren, oder? Bei Weltmeisterschaften oder so, dass mehr
Ja.
Bewerbe haben.
Ist richtig.
Ja.
Das war damals nicht der Fall. Da war das nicht im Weltcup verankert und von daher war das ausschließlich für Showrennen vorhergesehen.
Finde ich auch gut so.
Vorgesehen.
Bitte nenn mir altmodisch, aber ich brauche das nicht im Weltcup oder bei WMs oder bei Olympischen Spielen, falls es dort überhaupt gibt.
Du
Brauche ich
bist
nicht.
altmodisch.
Parallel bin ich altmodisch. Genauso wie Alberto Tomba, der am 13. Jänner 1985 seine Premiere im Weltcup feierte. Und zwar beim sehr wichtigen, jedes Datum verrat euch eh schon, beim sehr wichtigen Slalom, nämlich dem Hahnenkammslalom von Kitzbühel am Ganzlernhang.
Genau, war leider ist er da allerdings nicht ins Ziel gekommen. Ganz im Gegenteil zum Slalom in Ore. Da hat er nämlich dann am 23. Februar 1986 das erste Mal Weltcup-Punkte bekommen für seine Leistung als Lohn. Und er ist mit der hohen Startnummer 62 völlig überraschend anno dazumals auf dem sechsten Platz gelandet. Und wiederum haben seine Konkurrenten zu ihm geschaut und glaube, sie haben gesagt, boah, oder so. Und seinen ersten Podestplatz, liebe Leute, erzielte er am 14. Dezember 1986. Und zwar ist er da Zweiter geworden im Riesenslalom von Alta Badia. Ja, und dann geht's schon los mit dem ersten Metall, lieber Christian.
Mit
Edelmetall
dem ersten.
sogar.
Aha,
Ja,
ja.
es ist
Was?
nur relativ unerwartet, kann man eigentlich sagen, zu dem Zeitpunkt seiner Karriere. Er war ja eigentlich nur neu und hat dann aber bereits bei der Weltmeisterschaft 1987 in Grand
Ah,
Montana.
oder Grans Montana,
Ja,
wie ich
genau.
sagen würde.
Ja, weil du bist immer auch,
Ja.
darum sage ich ja, Orte und du, das ist
Ja.
wie Bier und Tzatziki. Hat er im Riesenduell
Was
auf
ist Bier und
die,
Tzatziki? Verstehe nicht, was ist da?
das sagen die Deutschen, das, in dem Podcast, den ich immer anhöre, sagt der eine immer, wir sind wie Bier und Tzatziki. Ich kapiere es auch nicht, aber
Okay.
jetzt,
Na,
das höre ich
du
sehr,
hörst zu
sehr
so viele
oft.
deutsche Podcasts, Oliver, glaube ich.
Deswegen sind wir für euch da, weil wir sind Österreicher und wir kennen uns im Alpine Skiing aus. Und wir
Ja.
wissen, dass der Alberto im Riesendalum Bronze damals bei der Skiweltmeisterschaft 1987 gewonnen hat. Und wir wissen nicht nur das, wir wissen einiges mehr, Christian. Du wolltest noch was sagen?
Ja, ich würde auch sagen, abonniert unseren Kanal, wenn ihr einfach wenn ihr auf österreichisch Wikipedia-Artikel vorgelesen bekommen möchtet.
Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter fanpost@derpodcast.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
Christian, ich hätte ein Quiz für dich vorbereitet.
Oh,
Ihr
wie ist
seid
schon wieder?
herzlich eingeraten, mitzuladen. Und es geht bereits los.
Mit dem Olli und dem Chris.
Lieber Christian, das Quiz. Und zwar, welcher Bewerb wurde hier in Grand Montana 1987 das erste Mal durchgeführt? Also im alpinen Bereich natürlich.
Das ist eine sehr einfache Frage. Der Super-G, nehme ich an. Stimmt?
Das ist vollkommen richtig, lieber Christian.
Ah! Hu! Hu-hu-hu-hu. Ein
Gratuliere
Punkt
recht
für mich.
herzlich, ja. So, aber
Wie
jetzt
viele
wird's
Fragen gibt's?
drei Fragen. Drei Fragen.
Drei Fragen.
Wer, ihr könnt es gern mitraten, liebe Leute, wer machte alle, also jeweils die Goldmedaillen bei den Herren in den alpinen Disziplinen?
Die Goldmedaillen,
Ja.
ich lasse jetzt einmal ein bisschen eine Pause, dass die Leute auch
Das
mitraten
ist
können.
sehr, sehr
Na,
nett von
mache
dir.
ich selbstverständlich nicht. Also sollen wir anfangen mit der Abfahrt?
Ja. Also könnt ihr auch
Ja.
auf Stopp drücken, wenn es mehr Zeit
Ja, so ein
braucht.
Mitrat, genau.
Aber
Also
vergesst nicht wieder
Abfahrt.
einzuschalten, gell?
Man muss ja dazu sagen, es war ja eine Weltmeisterschaft in der Schweiz. Und dementsprechend stark waren die Schweizer auch. Ja?
Ja.
Und so hat die Abfahrt den Schweizer gewonnen. Der Peter
Schweizer
Müller.
Müller. Richtig, das stimmt, ja.
Ja, klar.
Wer hat den Super-G gewonnen?
Naja, niemand geringerer als Pirmin
Das
Zurbriggen.
warst du nur. Du bist wirklich
Naja.
1987, das war irgendwie, da
Und ich nehme
warst
es schon vorweg, ich nehme es vorweg, der hat ja den Riesenslalom gewonnen. War ein großer Held dieser
du.
Weltmeisterschaft.
Ja, absolut. Ja, aber in Slalom warst du nicht, oder? Wer war denn das? War kein Schweizer, so viel kann ich schon mal verraten.
Na, es war Deutscher. Frank Wörndl.
Das ist richtig. Das ist unglaublich. Das hätte man nicht gedacht, dass du das alles weißt.
Und auch ein Typ, der länger im Skizirkus nur dabei war, aus Luxemburg. Sehr sympathischer Kerl. Marc Girardelli hat die Kombination gewonnen, falls du die auch wissen möchtest.
Ja, das hätte ich schon ganz gerne von dir gewusst. Gira Lux, haben wir immer gesagt, Sam. Und das ist super. Das ist so super, dass ich da jetzt zutraue, dass du auch weißt, wer bei den Damen gewonnen hat und ob das vielleicht irgendwie was in sich nur hat, einen kleinen Kniff, was da was Spezielles ist da auch passiert.
Ja, speziell ist, dass jede Goldmedaille bei den Damen, und das weiß ich wirklich nur, wie wenn es gestern gewesen wäre, in die Schweiz gegangen ist, oder?
Ja, dass du so eine gute Erinnerung an dieses Jahr hast. Unglaublich. Ist richtig, ja.
Warst du überhaupt schon auf der Welt?
Bald.
Bald, gell? Ja. Wer war denn das? Abfahrt, würde ich sagen, Maria Walliser.
Mhm.
Ja. Die hat sich auch den Super-Ski geholt.
Ein Super-Ski gehabt hat sie. Darum war sie so schnell. Beides. Ja,
Riesenslalom, die Vreni Schneider, die war sehr stark damals, nehme ich an. Oder was die Maria Walliser wieder?
Nein.
Ich glaube, aber die Vreni Schneider war es,
ja.
Gell?
Ja, nein, da kann ich da jetzt auch gleich mal das grüne Hackerl drunter setzen.
Und dann Slalom und Kombination hat sie geholt, die Erika Hess.
Mhm.
Wobei, ja, genau.
Ja. Stark, wirklich.
Also das sind nur mehr die Goldmedaillen. Machen wir die anderen Stockerplätze auch noch? Oder?
Nein, das machen wir nicht. Wir haben noch ein paar Meisterschaften, also Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Keine Angst, liebe Leute, nur ausgewählte. Vor uns wird das eine oder andere Quiz noch auf euch warten. Christian, das hast du sehr, sehr gut gelöst. Es war nicht nur ein Quiz, es war auch ein Intelligenztest. Und zwar hast du auch diesen bestanden. Also du hast wirklich verknüpft und hast gemerkt, dass man hier am Handout auf den Link drücken kann. Und deswegen gratuliere doppelt. Hm? Jetzt geht's los mit der absoluten...
Was auf Link?
Was?
Was? Am Link drücken.
Ich habe nichts gesagt. Was? Wegen Link.
Na, arg.
Christian, es geht los mit der Weltkarriere von Alberto Tamba. Bist du bereit? Sitzt du gut im Sessel? Hast du noch einen Schluck Wasser getrunken, damit du das abspulen kannst jetzt mit mir gemeinsam?
Mhm.
Okay, passt. Es geht los, wir starten in der Saison 1987-88. Der David, der wird auch schon langsam munter werden, weil jetzt kommt dann bald die Zeit, wo er sich ja schon langsam erinnern kann an die ersten Sachen. Jetzt noch nicht, aber bald. Bald ist es soweit. Und der Alberto Tamba hat sich jetzt tatsächlich in der Weltspitze etablieren können. Bei seinem ersten Weltcup-Sieg am 27. November 1987 in Sestriere das war eigentlich nur der Startschuss, sage ich jetzt einmal, für noch 7 weitere in dieser Saison. Du kannst dir vorstellen, Christian, wenn man 7 Slaloms in einer Saison gewinnt, dann gibt es auch den Glasbecher. Und zwar den Clan. Den hat er auch gewonnen.
Die kleine Kristallkugel.
Genau, für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, richtig? Wir sagen.
Glasbecher, sagt sie.
Ja, naja, das ist ein Zitat, das hat der Marcel Hirscher, glaube ich. Der depperte Glasbecher oder irgend sowas, oder? War das nicht so?
Das, keine Ahnung.
Alle reden nur von dem depperten Glasbecher. Naja.
Sag's einmal, wie ein Salzburger das sagen würde. So, was würdest du so ein bisschen mit einem bayerischen Einschlag bitte, so wie für mich Salzburger halt klingen, bitte.
Ja, das sagst du jedes Mal im Podcast, ich soll salzburgisch oder bayerisch reden, aber...
Eigentlich war man lieber bayerisch.
Das mache ich ja,
das
eh.
Das ist für mich so.
Ich weiß gar nicht, wenn du willst, kann ich gerne auch wieder den Dieter anrufen, damit er das dir liefert. Weil wir sind ja alle, bayerisches Bayou-Warum-Scheiße-Ding.
Bayerisch. Ja. Aber ja, weil das Problem ist, dass ihr zwei Ja's seid.
Der Dieter und ich?
Ja. Ja. Und darum kennt ihr das nicht.
Du bist tausendmal mehr Ja als wir. So, er hat auch im Riesenslalom die die kleine Kristallkugel sich geholt. Ja, Gesamtweltcup haben wir eh gesagt. War schwierig für ihn, hat sich der Schweizer Pirmin Zurbriggen, ein großer Held von Christian, geholt. Aber trotzdem nur wenige Punkte, nur circa 30 Punkte vorm Alberto. Ja, und seine Überlegenheit in den technischen Disziplinen, die demonstrierte der Alberto Tamba natürlich auch bei den Winterspielen 1988. Wir haben schon drüber geredet beim Kasai-Podcast, aber auch beim Fedori-Podcast. Für mich persönlich sehr, sehr emotionale Winterspiele gewesen. Kann ich mich auch noch. Also Calgary ist für mich irgendwie verknüpft mit Winterspiele. Also wenn ich Calgary ja, her, dann her, denke, weiß ich sofort, 88 Winterspiele. Ja, für die auch.
Und Seoul, oder?
Ja, richtig, sicher auch, aber nur mehr doch Calgary. Es hat mir irgendwie taugt, auch wenn ich wahrscheinlich nicht viel gesehen habe, durch die Zeitverschiebung auch und so. Aber, oder
Los
vielleicht
Angeles war wichtig für mich.
für uns alle.
84.
Der mit dem Olli und dem Chris,
Jetzt hätte ich ein Quiz für dich und für unsere Leute an den Funkgeräten. Und zwar ist die Quizfrage folgende: Österreich hat bei diesen Spielen 3 Goldmedaillen geholt. In welchen Disziplinen war das und wer konnte sie erobern? Bevor wir dann auf den Alberto und 88 kommen.
Lösen wir das dann im nächsten Podcast auf, oder wie?
Was? Was der
Ja, soll
Alberto?
man es jetzt gleich sagen?
Ja, bitte.
Wahrscheinlich im Skispringen.
Nein, es waren nur alpine Bewerbe. So viel kann ich auch dir verraten.
Achso, 88, ah.
Jetzt sag ich euch, ich hab diesmal den Link nicht ins Handout rein da, sonst den hab nur ich gehabt. Rat mal.
Super-G, Riesenslalom und Abfahrt.
Ja, so gut wie du vorher geraten hast, leider diesmal liegst du vollkommen daneben. Es war Kombination und Super-G. Einmal Herr und zweimal Damen. Magst du mir da vielleicht nur Namen versuchen zu nennen?
Na, ich glaube, ich habe genug Namen schon beim ersten Quiz der Sendung gedacht.
Okay. Okay, wer sich noch erinnern
Ich habe das
kann.
zweite bei der Vorbereitung ein bisschen überlesen.
Naja, Hubert Strolz, Anita Wachter und Sigrid Wolf. Hubert Strolz-Kombination, Anita Wachter-Kombination und Sigrid Wolf im Super-G. Ja, ist ganz interessant. Silber hat es auch gegeben. 5-mal. Bernhard Gstrein in der Kombination, Hubert Strolz wiederum im Riesenslalom. Und jetzt ganz interessant, Christian, Helmut Meier, der Vater vom Mottl, ist es. Von unserem Matthias Meier im
Wow.
Super-G. Silber. Klaus Sulzenbacher, nordische Kombination. Und Michael Hatschiew, Eisschnelllauf, 10.000 Meter. Ein Held für uns zwar, oder? Michael Hatschiew.
Michael Hatschiew und Emische Hunje, die unvergessen, ja.
Könnte man so aus Kombi machen. Kein Zweiteiler, weil sonst gehen uns die da an die Decke. Aber vielleicht ein Doppler in einem Podcast vereint. Vielleicht das Gegenteil von einem Zweiteiler sozusagen.
Das wäre
Hunje
mir
und
lieber.
Hatschiew. Sehr
Ja.
gerne. Der hat auch noch eine Bronzene gemacht, der Hatschiew,
Ja, er war ein Spitzentyp.
1500, genau. Und kennst du ihn? Hans-Jörg Aschenwald.
Nein.
Aschenwald ist der Vater von dem jetzigen Aschenwald, von dem jetzigen Skispringer.
Die kenne ich beide nicht.
Hier sind Günther Tschaar
Nein.
und den Klaus Sulzenbacher, haben wir schon genannt.
Ja, glaube ich, kenne ich.
Ne, also die drei haben in der nordischen Kombination in der Mannschaft Bronze geholt. Hans-Jörg Aschenwald, Günther Tschaar und Klaus Sulzenbacher. So, aber jetzt wieder zurück zum Alberto Tomba. Der wiederum hat nämlich in Calgary sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom die am meisten glänzendste Medaille geholt. Und Christian sagt den Hörerinnen und Hörern, welche Medaille glänzt am meisten?
Die goldene.
Das taugt ihm überhaupt nicht, wenn ich solche Fragen stelle. Es ist richtig, Christian. Es war die goldene. Naja, und man kann sich vorstellen, wenn man 2 goldene gewinnt, der Hermann Mayer hat sie 98 dann ihm nachgemacht, dann beginnt natürlich der große Star-Rummel. Und Alberto Tomba hat das natürlich auch erfahren und hat auch die Schattenseiten kennengelernt, Christian.
Vollkommen richtig, Oliver.
Inwiefern?
Ja, die Schattenseiten, Partys, Exzesse, zahlreiche Lebensgefährten.
Innen sogar.
Innen sogar, ja. Mhm. Miss Italia, Boulevardmedien, Paparazzi, Medienrummel, Gustav Döni, Weltmeisterschaft 89, alles, Olli. Ja. Was soll ich mehr sagen?
Ja. Na, du hast vollkommen recht. Und war da bei den Partys und in der Schickeria vorhin in Mailand immer vertreten und hat sie es da richtig gegeben. Aber das hat sie, ähnlich wie bei unserem Freund Rocky Balboa, natürlich schon auch auf seine Leistung ausgewirkt. Er hat nicht mehr ganz so hart trainiert. Er hat es ein bisschen schleifen lassen. War aber dennoch Talent genug, um weiter Erfolge zu feiern, aber nicht mehr so in Serie, wie man es von ihm gewohnt war. Und hat dann in der Saison 88-89 vergleichsweise nur mittelmäßige Leistungen abrufen können. Er hat zwar im Slalom bei den Weltmeisterschaften 89 in Wales schon auch nichts gewonnen, außer den sechsten Platz. aber er hat natürlich trotzdem darauf reagiert, und zwar hat er den Gustav Töni, du hast es schon vorweggenommen, als persönlichen Trainer dann engagiert. Er hat gemerkt, so geht es nicht weiter. Hat sich von seinen alten Strukturen im Verband, im italienischen Skiverband gelöst, ist auf eigene Faust, hat auf eigene Faust trainiert, und es sollte auch fruchten. Aber einen Slalom hat er trotzdem gewonnen. Das möchte ich, das auf jeden Fall schon. Also den einen Slalom im World Cup hat er sich geholt.
Ja, erinnert mich an Hermann Mayer, der dann eine Zeit lang abseits des restlichen Teams trainiert. Gell? Mhm. Und ich glaube auch, dass in diese Zeit in etwa das Stirnband gehen muss und der Helm Einzug hält, Olli, oder war das später?
Ha! Ja, das ist interessant. Das kann ich natürlich jetzt so nicht genau beantworten, aber tatsächlich haben wir in die Videos, die wir uns in der Vorbereitung angeschaut haben, bemerkt, dass am Anfang natürlich gerne mal ohne Helm und auch ohne Haube gefahren ist. Das ist eigentlich ganz gerne.
Wie befreiend das nicht war. Huh?
Ja, auf jeden Fall. Nur mit Brille.
Jetzt alle voll mit cool. Die Helme, jetzt fahren sie alle mit vollem Panzer Slalom runter. Natürlich auch viel schneller. Helme und Schutzkleidung hat schon Sinn. Aber es war eine schöne andere Zeit und habe ich sehr gerne wieder mal gesehen. Und ja, mich auch daran zurückerinnert, wie das war, als man Skifahren einfach nur mit einer Haube gegangen ist. Ja, oder wenn es schön war, mit einem Stirnbandl.
Richtig.
Und nicht immer einen Helm aufgehabt hat. Ja. Wo endet denn das noch alle? Tragen wir irgendwann unser ganzes Leben lang Helm? Oder irgendein Airbag, das aufgeht, dass du nie wieder den Kopf anhören kannst? Bei irgendeinem Castle, weil sofort das Airbag da ist.
Das müssen wir die zukünftigen Generationen fragen. Ja. Das ist eine gute Frage. Naja, der Alberto hätte sich mal irgendwie was sein Schlüsselbein polstern sollen, denn in der Saison 89-90 hat er sich Schlüsselbein gebrochen, hat er einen großen Teil der Saison verpasst. Trotzdem sind ihm aber 3 Siege gelungen. Also macht euch keine Sorgen, liebe Leute. In der darauffolgenden Saison 90-81, wir fliegen da jetzt ein bisschen durch, Christian, gell? Wenn du da jetzt irgendwie gerne dich mit einbringen willst, dann grätsche hinein, wie du magst.
Mache ich sofort. 90-91 hat er 5 Siege im Riesenslalom gefeiert und dadurch auch die, wie du gesagt hast, war es Glasbecher, den Glasbecher.
Den depperten Glasbecher.
Gewonnen. Ja. Depperten Glasbecher gewonnen. Einen Slalom-Sieg hat er auch feiern dürfen. Er hätte fast den Gesamtweltcup gewonnen. Den hat sich aber der Max Schirardelli geholt. Schiralux, wie ihr gesagt habt, der Dieter und du.
Hast du gut gemerkt, ja.
Ja, ich merke mir Sachen, weil er einige Slaloms nicht beendet hat. Darum hat er da den Gesamtweltcup diesmal nicht geholt. Bei der Weltmeisterschaft 91, eine wichtige Weltmeisterschaft auch für uns Österreicher,
haben wir schon darüber geredet,
in Saalbach, ja, hinter Klemm, konnte er wiederum keine Medaille gewinnen.
Dafür der Rudi Nierlich umso mehr, was ja auch für uns sehr schön ist, gell?
Ja. Selig.
Selig.
die Saison 91-92 war anders. Er hat 6 von 9 Weltcup-Slaloms gewonnen, 3 Riesenslaloms und es hat gereicht.
Ja, wirklich?
Es hat
wofür?
Gereicht.
Wofür?
Ja.
Wofür? Wofür? Sag's.
Zum deutlichen Sieg in der Weltcup-Wertung.
Wow. Geil. Mhm. Hat er den Gesamtweltcup diesmal gewonnen oder hat er ihn wieder verpasst?
Ich weiß nicht, was sagst du?
Ja, leider hat er ihn wieder verpasst.
Er hat ihn wieder verpasst, gell?
Ja. Jetzt haben wir eigentlich mal gescheit gefoppt, liebe Leute. Gell? Jetzt habt ihr euch schon gedacht, er hat ihn gekriegt, aber er hat nur den Disziplinen-Wettkampf.
Wettkampf.
Weltwettkampf, wie man sagt, gewonnen, aber nicht den Gesamtsieg, weil den hat eben der Schweizer Paul Akula davon geschnappt. Mhm. Leider. Aber irgendwann. Jetzt auch soweit sein.
Die Olympischen Spiele 1992 bringen eine Sensation. Er gewinnt die Goldmedaille im Riesenslalom und ist damit der erste Skirennläufer überhaupt, dem es gelungen war, zweimal in Folge in derselben Disziplin Olympiasieger zu werden. Dazu holt er sich noch die Silbermedaille im Slalom. Und jetzt habe ich eine Quizfrage an dich, Olli.
Na,
ja, du stellst immer Fragen an mich. Ja. Wer war denn da der Flaggenträger der Norweger bei diesen Winterspielen?
Also von Österreich, glaube ich, habe ich es nur im Kopf. Wenn man in Österreich schaut, für Österreich damals die durchaus hübsche Anita Wachter die Flagge geschwungen. Energisch hat sie so von rechts nach links und von links nach rechts. Ja, in Norwegen war es wahrscheinlich der Espen Bredesen, denke ich mal.
Ja, genau.
Ja, Nassierst.
Nassiste.
Man sieht nicht, was war's.
Genau. So,
aber er hat das war eine kleine Geschichte, vielleicht als Skisprung-Experte für euch aus dem Nähkästchen, der Espen Bredesen. Hat sie, bevor er die Fahne übernommen hat, hat sie noch einen Kakao bestellt. Aber den hat er nimmer austrinken können, weil er hat dann schon einlaufen müssen und der ist ihm dann kalt geworden. Das hat ihn sehr durcheinander gebracht.
Es war wichtig, dass, man jetzt, dass du das geteilt hast, jetzt endlich ist.
Na, wenn es schon war.
War wichtig für mich. Na klar. Hat er den kalten Kakao denn nur getrunken?
Ja, aber wie gesagt,
oder das hat er sich einen neuen warmen bestellt?
Nein, er hat den kalten
getrunken. Wie war das alle?
Aber er hat dann widerwillig gezahlt, muss man sagen. Also der Wirt hat gesagt, naja, das kostet jetzt genau gleich viel, wie wenn er warm wäre. Er ist auf den Tisch gesprungen, hat geschrien, ich werde nie mehr etwas leisten, lasst mich doch in Ruhe. Ja, und ist aus dem Lokal gestürmt, hat nur die, wo waren die Spiele? 92?
Seoul,
genau, hat nur die südkoreanischen Dollar auf den Tisch geknallt. Ja.
Ja.
Ist dann in den Wald gelaufen und war nie wieder gesehen. Eher enttäuschend ist aber für den Alberto Tomba, die. Haben wir eigentlich schon darüber geredet, was er erreicht hat? Er hat seinen Titel verteidigt, gell? Die darauffolgende Saison 1992-93 war wieder ein bisschen enttäuschender. Es ist eben wieder nur ein Slalom-Sieg gelungen, war aber, soweit ich mich erinnere, da durch eine Grippe geschwächt oder was auch nicht, was irgendwas anderes.
Irgendwas? Nein, das war dann bei der Weltmeisterschaft 93 in Morioka.
Ah, okay. Mhm. Ja.
Ist aber dann in beiden Rennen nicht ins Ziel gekommen letztlich.
Deswegen konzentrieren wir uns
da merkt man erst einmal, wie viele Großbewerber so im Skisport abgehalten werden. Wir haben da jedes Jahr, es kommt mir vor, ist ja irgendeine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele.
Unglaublich,
das ist ja gar nicht zu vergleichen mit anderen Sportarten. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. In der Saison 93-94 hat er 4 Siege, war der beste Slalomfahrer.
Das stimmt, ja.
Riesenslalom war er weiterhin deutlich hinter den Erwartungen. Wir sind beim nächsten Großereignis, nämlich die Olympischen Winterspiele 94 in Lillehammer. Und da, Olli, holte er seine fünfte Olympiamedaille, die silberne im Slalom.
Wenn das kein Held ist.
Das ist ein Held. Der Winter 94-95 war übrigens, Olli, der beste Winter für Tomba überhaupt.
Jetzt ist wieder ganz nach oben ausgeschlagen, die Nadel. Vollgas.
Er hat 7 von 9 Slalomrennen hat er gewonnen. 4 weitere hat er im Riesenslalom nachlegen können, also weitere Siege. Womit er auch diese Disziplin gewonnen hat dann im Gesamt, also im die Weltcup-Wertung.
Hm. Ja, man kann sagen, er hat den Slalom noch belieben dominiert.
In der Gesamt. Ja. Genau, also die 2, die er nicht gewonnen hat, die wollte er nicht gewinnen. Oder?
Richtig,
das
weil...
Das war, glaube ich, ein Entgegenkommen, auch wegen dem Preisgeld, den anderen Spielern, Skifahrern gegenüber.
Ja, und er wollte nicht alles einstecken. Er hat auch gewusst, er braucht es auch nicht mehr, oder? Er braucht es immer, um seinen Wunsch, seinen lang gehegten Wunsch, sich zu erfüllen. Nicht wahr?
Ich glaube aber trotzdem, du darfst nicht unterschätzen die Macht des Preisgeldes. Mhm. Ich weiß, für Zuschauer wirkt es oft so, als ob die ja nur für die Punkte fahren und nur für die Medaillen. Aber ich glaube, bei Olympischen Spielen gibt es jetzt kein Geld, aber
kurz Beispiel.
Preisgeld gibt es bei einem Weltcuprennen sehr wohl. Und da macht schon einen Unterschied, ob du Erster oder Vierter bist auf Dauer. Das heißt, ich glaube schon, wenn man da mitfahren kann, fährt man um den ersten Platz. Und unter uns, ich glaube, er hat es nicht gewinnen können, diese 2. Aber wurscht. Ist egal, er hat 7 von 9 gewonnen. Passt eh.
Ist auch schon sehr gut.
Ja.
Ja, und jetzt ist es so, er hat den Gesamtweltcup das erste Mal den großen Becher nach oben stemmen können, aber Christian, ein Karriereziel ist ihm noch verwehrt geblieben. Wer von
der
euch gut aufgepasst hat, ja genau, du hast das jetzt gerade gesagt, wer gut aufgepasst hat, hat das natürlich auch schon gewusst, es war der Weltmeistertitel, der ihm nur gefällt hat. Und ja, das ist ihm noch nicht gelungen, denn in der Sierra Nevada ist überhaupt nicht gefahren worden, Christian. Da hat es nämlich keinen Schnee gegeben damals.
Hm, ja. Es war um ein Jahr verschoben worden dann.
So ist es.
Ja, was man eigentlich so vom Skisport gar nicht kennt, dass jetzt so eine lange Zeit ohne Großereignis dann ist. Dass da wirklich einmal eine Saison ohne Großereignis gegeben hat. Ha?
Ja, nein, das ist ungewöhnlich. Ja,
ja, voll.
Naja, aber wenn du denkst, alle 2 Jahre ist eine Weltmeisterschaft und alle 4 Jahre Olympische Spiele, dann kann man sich ja auch ungefähr ausrechnen, wie oft nichts ist. Ja. Ne? Und nur dazu war ja da zwischen 92 und 94 der Umstieg, dass die Olympischen Spiele...
Faustil oder was?
Ja, das auch, ja. Zweimal hintereinander waren, ja. 92 und 94. Mhm. Weil es ist ja gesplittet hat, dass immer alle 2 Jahre Sommer und Winter ist.
Ja.
Genau. Ja, jetzt biegen wir ein in die letzte Phase seiner Sportkarriere, lieber Christian. Und das beginnt mit der Saison 95-96, wo er abermals zu den Favoriten der Weltmeisterschaft 1996 gegolten hat. Und ist es eben dieses Mal gelungen? Ich weiß nicht, hab's vergessen. Was hast du noch zufällig?
Selbstverständlich war es. Es ist ihm jetzt gelungen. Er hat sich bei diesem sportlichen Großereignis den Riesenslalom und den Slalom-Titel geholt. Ist also Weltmeister im Riesenslalom und Slalom. Hat die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften in beiden Disziplinen geholt.
Feine Sache, muss ich sagen. Die goldene Schneeflocke. Naja.
Wegen einer Trainingsverletzung begann er aber die Saison 96-97 mit einigen Wochen Verzögerung und konnte sich Gott sei Dank kontinuierlich steigern und gehörte nach dem Slalomsieg in Schladming zu den Favoriten für die Weltmeisterschaft 1997. Kannst du dir das vorstellen, Olli?
Nein.
Da war sogar schon wieder, also in der nächsten Saison, bei der nächsten Weltmeisterschaft, war er wieder mit am Start und war sogar ein Favorit.
Ja, aber da kann man schon einmal verschmerzen, oder, lieber Christian, wenn man mal ausscheidet. Man kann ja nicht jedes Mal Gold gewinnen. Eigentlich ist es ja schon fast inflationär, wenn man da zu viele Medaillen gewinnt. Wie du vorher gesagt hast, die anderen sind auch mal Gewinner, ja.
Nein, aber jetzt frage ich dich, Olli, was war dann ein Jahr später bei den Olympischen Winterspielen, wieder ein Großereignis in Nagano, was war da mit dem Alberto Tomba los?
Naja, da hat er ja vorher nur Schladming gewonnen. Das ist ja immer kurz vor den Spielen. Und da hat er sich natürlich auch wieder hinaufgehievt zu den Favoriten. Aber die Olympischen Rennen in Hakuba haben dann eigentlich kein Glück gebracht, kann man so sagen. Im Riesenslalom ist er dann gestürzt und im Slalom hat er so Rückenschmerzen gehabt. Seine Eltern hat er auch nicht gefunden, obwohl er es wirklich gern in seiner Nähe gehabt hat, weil er wirklich weh, aua hat er gehabt. Er hat Rücken gehabt. Und dann hat er im zweiten Lauf gar nicht mehr antreten können. Das war bitter für unseren italienischen Helden. Ja, und dann kommt es eigentlich schon zu seiner letzten.
Zu dem, was jetzt kommen muss, ja.
Richtig.
Vorher nur mal zum Großereignis, ist vielleicht die Frage, die wir beantworten sollten.
Ja, beantwort es gleich für uns beide bitte und nimm die Spannung aus dem, es knistert schon so sehr, die Leute glauben schon, jetzt kommt der Abschluss-Jingle, weil es schon so knistert, aber es ist nur die Spannung.
Ja, nach 50 Weltcup-Siegen und einigen Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften tritt Alberto Tomba im Sommer 1998 vom Spitzensport zurück.
Aber das Spezielle, liebe Leute, war ja schon auch, dass er sie im letzten Rennen der Saison, das war der Slalom von Granz Montana, wie wir Salzburger sagen, von Grand Montana, wie wir Franzosen sagen, sich den 50. Weltcup-Sieg geholt hat. Und wenn man 50 Weltcup-Siege hat, sagt man Tschüss, Baba, es hat mich sehr, sehr gefreut. Und versucht dann vielleicht noch als Filmschauspieler kurz mal ein bisschen was zu erreichen. Ist ihm aber in seinem Fall ist das aber leider nicht aufgegangen, denn er hat zwar so einen Film mit der Michelle Hunziker gemacht, aber der war ein Riesenflop. Und der hat tatsächlich im Kino nur 597 Personen anziehen können. Also eine Karrierestation, die wir durchaus, glaube ich, vernachlässigen können. Ja, sollen wir das vielleicht mit seiner Steuergeschichte
schauen? Ja, gell? Ja, sicher, ist ein wichtiger Punkt. Da haben wir ganz viel über Rennen und über irgendwas anderes geredet. Erzähl einmal, was war denn mit der Steuer?
Ja, wie bei vielen Sportlern hat er sich den Steuerausgleich von seinem Papa machen lassen und der hat sich da auch nicht so gut auskennt. Und dadurch ist es dazu gekommen, dass er 1997 seine sehr lukrativen Werbeverträge da mit Barilla, mit Fila und mit Fiat, falls ihr euch noch erinnern könnt, es hat Gerüchte aufgekommen, dass er nicht beim Finanzamt deklariert hat. Und dann hat er die Finanz vor der Haustür stehen gehabt und die haben natürlich ermittelt und sind draufgekommen, er hat einige Briefkastenfirmen im Ausland und hat Anklage erhoben. Ja. So ist es. Wegen Steuerhinterziehung. Man kann sich's kaum vorstellen. Er hat sich zwar irgendwie einigen können, 2000 hat er dann den Behörden ein bisschen was zugeschoben, 4 Mille im Euro, nicht Lire. Und ist dann letztendlich...
Das ist aber eine starke Steuernachzahlung, ha?
Absolut, ja, absolut. Ja. Mhm. Also das war natürlich auch sehr belastend, aber letztendlich ist er freigesprochen worden 2002. Hingegen sein Vater, Franco, ihr wisst es nur vom Anfang des Podcasts, nicht, weil der hat in Häfen gehen müssen. Einsitzen hat er müssen, Christian, für 16 Monate, gell, auf Bewährung.
Naja.
Auch nicht easy.
Zu Recht.
Ja. Ja, wie machen wir es?
Aber du, Olli, lass mal den Podcast positiv enden.
Ja, ich denke auch.
Machen wir das.
Wie stellst du das vor? Was gibt man da noch? Gibt es noch irgendwas Positives? Was, oder was Neutrales?
Wir könnten erzählen, dass 1999 offizieller Werberepräsentant der Wintersportstation Sestriere ein aktiver Unterstützer der Kandidatur Turins für die Olympischen Winterspiele 2006 war.
Das ist natürlich ein Mehrwert. Danke, Christian.
Schon, oder? Ja. Und während der Eröffnungsfeier in Turin hat er die olympische Fackel ins Stadion getragen.
Und wer war der norwegische Vertreter? Weißt du das zufällig nur?
Shekil André Aamodt.
Shekil André Aamodt O'Neill.
Genau.
Mhm. Okay.
Ja, 2008 kann man auch noch sagen, ist seine Biografie erschienen.
Genau, wer sich ab und zu bei Rennen über Rai Uno angeschaut hat, hat ihn wahrscheinlich auch als Kommentator dann noch des Öfteren gesehen. Ah, sehr fein. Genau. Guter Mann, ja. Alberto.
Alberto, ja. Hat mehr Glamour. Also, er wird oft als italienischer Thomas Sicura bezeichnet. Mhm. Aber ich finde, er hat doch mehr Flair, oder? Bisschen mehr Star-Tum.
Absolut.
Bisschen mehr Celebrity.
Absolut. Thomas Sicura ist natürlich auch fantastisch, aber zum Alberto Tomba kommt er nicht zu. Aber wäre interessant, wie viele Klicks der Thomas Sicura generiert. Ich habe vielleicht irgendwann mal ausprobieren.
Wenn wir den Podcast lang genug am Laufen halten, werden wir auch mal einen über Thomas Sicura machen.
Wahrscheinlich, ja. Na gut,
so,
liebe Leute, jetzt hat's.
Danke fürs Zuhören. Danke, dass du lang dran geblieben seid bis zum Ende bei dem eher trockenen, faktenbasierten Podcast heute, bei dem ihr hoffentlich was mitnehmen habt können und lernen habt können.
Ja, richtig. So seriös wie beim letzten Mal ist es uns leider dieses Mal nicht gelungen. Tut uns sehr leid, aber das wird sich natürlich in den nächsten Podcasts dann wieder einrenken für euch. Wir stehen für Seriosität und wir stehen auch für Bananen.
Warten,
außer du möchtest noch was sagen.
Ganz, ganz aktuell. Ist gerade reingekommen.
Bitte.
Eine Message vom Dido.
Oho.
Von dem wir schon lange nichts mehr gehört haben. Er schreibt: Grisse, bitte zur Umfrage aufrufen. Wer darf He-Man sein?
Ah.
Okay. Lassen wir das einmal so stehen. Mhm.
Also, für mich eindeutig Alberto Tomba eigentlich. Das würde ich jetzt nicht zu viel in eine Richtung influenzen, aber für mich ist der Alberto Tomba durchaus auch ein würdiger Kandidat, um einen He-Man darzustellen. Überlegt euch das mal.
Dann, schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und gute Nacht.
Du wirst es nicht ohne Banane machen. Das geht nicht. Und deswegen frage ich dich, was magst du lieber? Dass wir die Bananenrubrik schon langsam sterben lassen in Würde? Oder Bananen?
Bananen.